Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Wo die Götter kauern wie Hunde. Autor Leon Engler ist mit diesem Werk ein großer, böser Spaß gelungen. Bei aller vermeintlicher Absurdität verliert das Stück nie den tieferen Sinn und die Hintergründigkeit. Unter anderem mit diesen Worten beschreibt Chefdramaturgin Miriam Meuser das Gewinnerstück des jüngsten internationalen Dramenwettbewerbs Science and Theatre, der bereits zum vierten Mal im Rahmen des Festivals Science and Theatre stattfand. 2019 wurde diese Kooperation zwischen dem Theater Heilbronn und dem Science Center Experimenta von Intendant Axel Vornam und dem damaligen Experimenta-Leiter Wolfgang Hansch ins Leben gerufen. Eine Jury, besetzt mit Vertretern aus Kunst und Wissenschaft, hat 22 anonymisierte Texte bewertet und Leon Englers Stück zum Gewinner gekürt. Als letzte Premiere der laufenden Spielzeit wird die Uraufführung nun im Science Dome der Experimenta gezeigt. Die Regie übernimmt Janis Knorr. Mit ihm werde ich in dieser Folge der Hörbühne ebenso sprechen wie mit Chefdramaturgin Miriam Meuser und den Schauspielerinnen Stefanie Schönfeld und Sabine Unger. Auch einige Szenen sind wiedergesetzt. Mein Name ist Katja Schlonski. Ich freue mich drauf, Sie im Podcast einmal mehr mitzunehmen in den Hintergrund dieser Produktion. Wo die Götter kauern wie Hunde. Miriam Meuser, als Chefdramaturgin warst du damals Mitglied einer Jury, die dieses Stück ausgewählt hat. Was hat euch daran überzeugt?
Leon Engler hat da eine wunderbare, groteske Farce geschrieben über die offensichtlich unstillbare Sehnsucht des Menschen nach der Unsterblichkeit. Und er macht das in einem ganz großen Bogen. Er baut eine ziemlich absurde Geschichte zusammen, die aber mit wahnsinnig vielen mythologischen Referenzen aufgeladen ist und zieht dadurch quasi einen großen Bogen von der archaischen Zeit des Menschen bis heute, um zu zeigen, dass wir eigentlich, was sozusagen diesen großen Traum der Unsterblichkeit angeht, nicht so wirklich vom Fleck gekommen sind. Und dass unsere Leidenschaften diesbezüglich wohl noch sehr in der Archaik festhängen. Das ist sozusagen die eine Sache. Und das andere, was er macht, ist, dass er angesichts der Tatsache, dass wir ja heute in einer Zeit leben, die sehr von, ähnlich wie die 80er Jahre, wieder von apokalyptischen Vorstellungen geprägt ist und wir irgendwie den Weltuntergang auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder vor Augen haben, dass er ziemlich deutlich rausarbeitet, wie grotesk diese Sehnsucht nach Unsterblichkeit eigentlich ist, angesichts dessen, dass wir gleichzeitig durchaus in der Lage sind, die Welt zu zerstören und damit auch unsere Lebensgrundlage.
Was sollte man über den Autor, über Leon Engler wissen?
Leon Engler ist auf vielen Feldern unterwegs. Also er ist Autor hauptsächlich für Dramatik, hat schon seit einigen Jahren seine Stücke beim Händel Verlag liegen. Die sind auch immer wieder uraufgeführt worden. Leon Engler ist aber gleichzeitig auch Psychologe, inzwischen in Facharztausbildung und hat gerade einen großen Roman veröffentlicht im vergangenen Sommer. Botanik des Wahnsinns hat er den genannt, wo es, wie er sagt, zu 38% autobiografisch um eine Familiengeschichte geht, in der sehr viele psychische Auffälligkeiten gibt und wie sich das über die Generationen weiter vererbt. Sozusagen das Zentrum der Erzählung ist, dass der Protagonist wahnsinnige Angst hat, aufgrund dieser familiären Prädisposition selbst verrückt zu werden und sich dadurch auf eine große Suche macht. Ein bisschen ähnliche Konstellation wie in unserem Stück.
Ort des Geschehens ist ein heruntergekommener Schlüsseldienst im schweizerischen Genf, wo die promovierte Astrophysikerin und Molekularbiologin Sophia Maillard auf die exzentrische und leicht verhärmte Inhaberin Petra stößt. Eine ehemalige Technikethikerin, die vermutet, dass hinter dem Schlüssel, den Sophia nachmachen lassen will, der Zugang zu einem mythischen Garten und dem Kraut der Unsterblichkeit steckt. Hören Sie Stefanie Schönfeld als Sophia und Sabine Unger als Petra.
Hallo, ich würde gern diesen Schlüssel nachmachen lassen. Da denkt man, alles hätte man gesehen. Ansatzschlüssel, Buntbartschlüssel, Nutbartschlüssel, Chappschlüssel, Chappschlüssel mit eingefrästem geraden Bart und seitlichen Nuten, Chappschlüssel mit geschweiftem eingefrästem Doppelbart, Chappschlüssel mit eingefrästem geraden Doppelbart und seitlichen Nuten.
Zylinderschlüssel einseitig geschnitten. Zylinderschlüssel doppelseitig geschnitten. Bohrmuldenschlüssel, Bahnschlüssel, Tonnenschlüssel, Kreuzbartschlüssel, Magnetschlüssel. Und dann fällt einem ein Schlüssel wie dieser in die Hände, der einen daran erinnert, dass man eigentlich vollkommen ahnungslos ist. Die Hand zwar nach Gewissheit ausstreckt und doch nie zupacken kann. Ich weiß schon, warum ich diesen Beruf gewählt habe.
Können Sie diesen Schlüssel jetzt nachmachen oder nicht?
Wieso haben Sie denn so einen Stress?
Okay, Sie sind nicht die einzige Schlüsselmacherin in der Stadt.
Aber ich bin die Beste.
Helfen Sie mir jetzt oder nicht?
Ich helfe Ihnen. Es gibt nur zwei Probleme.
Die da wären?
Erstens stellt sich die Frage, ob ich einen passenden Rohling habe. Mit dem hier sollte es klappen.
Und die zweite Frage?
Darf ich diesen Schlüssel überhaupt kopieren?
Was?
Nur weil der Mensch eine Technologie beherrscht, heißt das nicht, dass sie ihn von der Frage entbindet, ob er diese Technologie auch einsetzen sollte.
Aber ich will doch nur einen Schlüssel nachmachen lassen und keinen Rhesusaffen klonen.
Macht das einen Unterschied?
Ja, das ist doch nur ein Stück Metall.
Nur ein Stück Metall? Jetzt hören Sie mal. Sie verletzen die Einmaligkeit des Schlüssels. Wir betrachten die Welt ja immer nur aus der Warte des Menschen und nie aus der des Schlüssels. Heißt es nicht schon im Lukas-Evangelium, wehe euch Schriftgelehrten, dass ihr den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen habt.
Zusammen mit weiteren illustren Gestalten, der Witwe Helga etwa, deren Spinnentochter Arachne und der Detektivin Cassandra, spinnt Petra ein groteskes Komplott, um an das Kraut der Unsterblichkeit ranzukommen. Regina Speiseder als Cassandra, Sarah Finkel als Helga und Romy Klötzel als Arachne sind in diesen und anderen Rollen mit im Spiel.
Also, Cassandra, du bist die beste Privatdetektivin dieser Stadt. Arachne, du bist eine Spinne. Und Helga, du bist eine lebensbejahende Frau in den besten Jahren. Wir sind gut aufgestellt. Kurzes Briefing. Heute war eine junge Frau hier, die den Schlüssel zu einem Garten besitzt. Wir sind uns mittlerweile sicher, dass es sich dabei um eine Mischung aus Garten Eden und Insel der Unsterblichen handelt.
Naja,
Helga, also vierfacher Wasserrohrbruch. Pishon, Gihon, Tigris, Euphrat, Kraut der Unsterblichkeit, dann noch Frau Utnapishtim. Also wenn das ein Zufall ist, fresse ich einen Besen. Cassandra, du schleichst dich ins Max-Planck-Institut und lockst die Molekularbiologie-Astrophysikerin unter einem Vorwand hierher.
Aua! Oh, alles okay? Nur so ein Stechen. Das habe ich öfter. Ein ungutes Gefühl im Magen.
Wahrscheinlich nur eine Lebensmittelvergiftung. Arachne, du webst ein Netz direkt vor die Eingangstür, aber so klebrig wie möglich.
Kein Problem.
Helga, wenn sie uns ins Netz geht, dann lenkst du sie ab, erzählst irgendwas von Amerika. Und ich werde ihr in der Zwischenzeit den Schlüssel abnehmen und ein Duplikat anfertigen.
Was?
Spreche ich undeutlich, oder was? Du redest von Amerika, du weißt schon. Square Dance, Whiskey, Bill of Rights, Route 66, Hamburger, Hollywood. Struktureller Rassismus, soziale Spaltung, the American way of life eben. Und ich werde den Schlüssel nachmachen. Und in ihrem Schlüssel werde ich einen Peilsender verstecken. Wenn wir wissen, wo sie wohnt, wissen wir auch, wo der Zugang ist. Und dann schleichen wir uns nachts in den Garten.
Aber du wolltest doch diesen Schlüssel niemals kopieren.
Wer sagt denn sowas?
Das hat mir die Physikerin / Molekularbiologin erzählt.
Ach, Unsinn. Eine Technologie ist da, um sie zu nutzen. Wenn ich es nicht tue, dann tun es die Japaner. So war es mit den Stammzellen und so wird es auch mit dem Garten Eden sein.
Ein Theaterstück mit 5 Frauenrollen, was selten ist in der Theaterliteratur. Regie führt Janis Knorr, über den Schauspielerin Sabine Unger sagt:
Der Janis Knorr ist ein junger Mann, der ganz viele Ideen hat, der trotzdem auch sehr, wie Engler auch, sehr tiefgründig, glaube ich, denkt, auch praktisch ist in der Umsetzung. Und das macht ganz viel Spaß mit ihm, da diese Entdeckungsreise zu machen. Und ich bin optimistisch, dass wir da was auf die Bühne bekommen, was spannend wird.
Janis, der Autor Leon Engler hat sein Stück nicht in Szenen, sondern in Puzzleteile gegliedert. Siehst du, wo die Götter kauern wie die Hunde, auch als Puzzle an, als Stück, bei dem aktiv gesucht werden muss, wie die Teile zueinander passen?
dass man suchen muss, wie die Teile zueinander passen, nicht unbedingt. Aber da sich sehr viel natürlich damit auseinandersetzt, wie agieren wir Menschen in diesem ganzen Konstrukt, was wir uns selber aufgezwungen haben, aber gleichzeitig auch, was die Natur uns vorgibt und auch die physikalischen Gesetze, ist es natürlich ein Suchen, wo passen wir da rein und wie viel können wir uns dabei rausnehmen, dass wir trotzdem noch in das Gesamtkonstrukt passen und vor allem aber auch, dass dabei das Ganze nicht selber zerstören. Und so erkläre ich mir so ein bisschen die Puzzlestücke. Aber es ist nicht so, dass man nicht versteht, warum Szenen aufeinander folgen. Also ich glaube, es ist eher eine sinnliche Beschreibung der Suche nach, wie weit können wir gehen und wie passen wir da rein. Was ja auch so ein schönes Motiv beim Puzzeln ist, ist immer die Frage nach dem, welches Teil fehlt da jetzt? Welches Randstück habe ich übersehen? Und das spiegelt sich, glaube ich, auch in dem Text sehr oft wieder.
Es geht im Stück um nicht weniger als die Menschheit, die sich selbst zerstört in dieser Farce. Das ist ja an sich kein neuer Stoff, keine neue Erkenntnis. Was zeichnet dieses Stück, diese Dystopie für dich dennoch als einzigartig aus?
Ich finde einzigartig, dass man eigentlich live miterlebt wie so einen gesellschaftlichen Spiegel, weil wir irgendwie Figuren aus sämtlichen vermeintlich gesellschaftlichen Kreisen haben. Und das Interessanteste ist eigentlich im Verlauf des Stückes, wie besonders eine Figur, nämlich die der Petra, ihren Kompass so komplett verliert. Und zwar über die Hoffnung auf etwas Größeres schmeißt sie binnen Sekunden all ihre moralischen Bedenken, die sie noch im ersten Puzzlestück äußert, über Bord. Und will selber zum Akteur werden in dieser Welt oder dieser Gesellschaft. Und ich glaube, das Interessante daran ist, dass man erstmal vermuten könnte, dass das sehr plötzlich kommt. Und gleichzeitig, wenn wir uns selber irgendwie hinterfragen, wenn man irgendwie sagt, so wie müsste man eigentlich Vermögen verteilen, wie wären Dinge gerechter, sobald wir die Möglichkeit hätten, in einer anderen Liga mitzuspielen, wären wir, glaube ich, alle sehr schnell bei der Hand, qua Verlockung des Geldes oder einer Machtposition, da auch korrumpiert zu werden, ohne dass man das merkt, weil man ja immer denkt, man macht es aus den richtigen Gründen. So, und das denkt Petra auch. Sie denkt in einem wahnsinnig überhöhten Gerechtigkeitssinn, dass das jetzt ihre Zeit ist. Und das, finde ich, macht es so besonders, dass man so ganz schleichend, ohne den Wink mit dem Zaunfall, weil es auch sehr viel Humor hat, das Stück, und so merkt man gar nicht, dass man eigentlich sich selber so vorgeführt bekommt, ohne dass man es aber auch gar nicht mitbekommt, im Best Case. Aber das ist dann ja unsere Aufgabe, das rauszukristallisieren.
Wie viel Verrücktheit und überbordende Fantasie birgt dieser Text?
Also Verrücktheit eine Menge und überbordende Fantasie auch, qua Strukturierung der Sachen, die da passieren und aufeinander folgen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen die Aufgabe, bei diesem Text zu gucken, wie man bei all der Verrücktheit, die der Text mit sich bringt, trotzdem schaut, wie ernst nimmt man auch die Gedanken, die der Text hat, weil der hat ein paar sehr tolle Motive drin und denen auch den Raum zu geben, dass sie so wirken können. Gleichzeitig lohnt es sich total, den Mut zu haben, auch ganz ernsthaft sich mit den Themen auseinanderzusetzen, die Leon Engler da aufmacht, auch wenn die oftmals auch ironisch wieder gebrochen werden, was dann aber das Ganze auch erträglich macht, weil man sonst, glaube ich, da einen sehr, sehr düsteren Abend vor sich hätte. Und oft ist es ja leichter, schwere Themen auch mit ein bisschen Humor garniert zu verarbeiten.
Miriam, wie lassen sich all diese mythologischen Referenzen in Englers Stück einordnen? Also da mischt sich ja vieles, auch mit wissenschaftlichen Begriffen. Und das setzt doch im Grunde sehr viel Wissen auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern voraus.
Könnte man meinen, ja. Aber ich glaube, der Story lässt sich unglaublich gut auch ohne all das folgen. Und je mehr man weiß, desto mehr Spaß hat man natürlich an den Querverbindungen, die Leon Engler zieht. Ins Zentrum setzte das Gilgamesch-Epos, wo es ja nun wirklich darum geht, dass Gilgamesch auf der Suche nach der Unsterblichkeit ist und dabei eine ganze Menge Lebensabenteuer durchwandern muss. Er strahlt sozusagen weiterhin auch in die griechische, in die römische Mythologie und zeigt uns eigentlich, dass diese Götterwelt uns gar nicht so fremd ist in ihren Leidenschaften, ja auch archaischen Gemetzeln, die sie untereinander veranstalten. Und vieles von dem findet sich dann in dem Stück auch wieder. Also selbst wenn man die Geschichten rund um die mythologischen Figuren nicht kennt, dann wird man im Stück sozusagen auf eine sehr verspielte Weise diese Geschichten wiederfinden. Und dann kann man das nachher nachlesen, das finde ich, wenn man möchte. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
Um die Geschichte von der Verrücktheit ein wenig zu unterfüttern, hören Sie doch einfach nochmal in den Fortgang des Stücks rein.
Alle Flüge wurden gestrichen, fuck!
Wieso das denn?
Habt ihr es nicht gehört?
Was gehört?
Ja, wie es aussieht, haben sich die Physiker irgendwie verrechnet und das Universum wird sich heute schon selbst verschlucken.
Ja, es ist scheiß heiß draußen wegen dieser kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung. Und in den Nachrichten sagen sie, dass die Strahlung bald alle Atomkerne sprengt.
Heute noch?
Ja, heute noch.
Also war meine Vorahnung doch richtig.
Oh nein, genau jetzt, wo ich unsterblich bin. Ich will nicht im Nichts leben.
Du bist unsterblich.
Ja, aber was nützt mir die Unsterblichkeit, wenn das Universum vor die Hunde geht?
Tja, richtig schlechtes Timing. Was für ein beschissener Tag.
Tja, das ist wohl das, was man Ironie des Schicksals nennt.
Ich nehme diese Ironie nicht an. Das Universum darf nicht enden.
Und was willst du dagegen tun?
Ich werde diese Physikerin finden und sie ausquetschen darüber, wie man ein Universum stabilisiert. Und wenn ich alles Seiende vor dem Nichtsein bewahre, bin ich die größte Karrieristin, seit Aphrodite diesen albernen Schönheitswettbewerb gewonnen hat. Dann können mich die Akademikerinnen und Akademiker der fröhlichen Wissenschaften alle mal kreuzweise.
Sabine, du spielst diese Petra, eine Frau, die eine regelrechte Gier nach Unsterblichkeit entwickelt. Was ist das für eine, was zeichnet sie aus?
Sie scheint sehr bodenständig zu sein und als sich da eine Möglichkeit auftut, das Leben nochmal zu wiederholen oder zumindest es sehr zu verlängern und bestimmte Dinge noch nachzuholen, kriegt sie so einen Spleen, also nochmal ein anderes Leben leben zu wollen. Und zwar deswegen, weil sie meint, vieles verpasst zu haben in ihrem Leben und das will sie dann für sich besser machen.
Das erscheint uns an manchen Stellen ein bisschen abgedreht, dieses Stück, die Handlung. Wie geschickt ist es für dich konstruiert?
Das ist schon ganz geschickt. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es hat einen schönen Witz und mit der Zeit jetzt habe ich mich auch an diesen Charakter gewöhnt. Also wenn man es das erste Mal liest, schüttelt man manchmal auch mit dem Kopf, weil es wirklich sehr verrückt ist, aber es hat eine tiefe Wahrheit und an der muss man sich dann festhalten. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Diese Petra, die ich stehe ja so auch am Ende meines Berufslebens jetzt und man denkt durchaus dann schon darüber nach, wo man hätte anders abbiegen können, um vielleicht das Leben fröhlicher, erfolgreicher gestalten zu können.
Wie absurd erscheinen dir denn die Figuren, die da nach und nach in deinem Laden, also in Petras Laden auftauchen?
Die sind auch alle so ein bisschen verrückt. Ich glaube, Herr Engler hat das sehr bewusst so geschrieben. Alle diese Figuren haben genau so einen Hintergrund, den man so, also wenn man da ein bisschen tiefer drüber nachdenkt, auch erforschen kann. Also alle wollen noch irgendwas. Alle haben ihre Defizite, ihre Sorgen, ihre Probleme mit sich selber, mit dem Charakter, mit dem Auftreten. All solche Sachen, die wir alle, glaube ich, kennen. Das ist schon nah dran am Leben, aber es hat eben so eine gewisse Überhöhung.
Und inwieweit verkörpert gerade Petra auch die Hybris des Menschen bei seiner obsessiven Suche nach der Unsterblichkeit?
Also sie nimmt das tatsächlich in diesem, ja, fast Wahn, greift sie diesen Zipfel, den sie da vermeintlich sieht und nimmt sich das einfach in dieser gewissen Enttäuschung auch über das, was sie alles nicht geschafft hat, nicht erreicht hat oder auch im Nachhinein darüber nachdenkt, ob man hätte vielleicht mehr für sich selbst tun müssen, nicht so viel Rücksicht nehmen, unverschämter sein, sich das Glück einfach nehmen. Da springt bei ihr irgendwann einfach so ein Schalter um, dass sie sagt, jetzt bin ich dran, jetzt will ich.
In der Mythologie ist es ja aber genau diese Hybris, die dann zur Strafe der Götter führt und zum Untergang des Menschen letztendlich. Welche Bezüge siehst du da auch zu unserer heutigen Welt, also zu diesem American Way of Life, den wir beobachten können, zur Selbstzerstörung des Menschen?
Ja, das scheint gerade so, als ob wir genau auf diese Hybris irgendwie zulaufen, weil im Moment scheint alles sehr finster, wobei ich mich versuche festzuhalten an den Dingen, die auch mal positiv sind, weil das ist ja nun wieder auch so eine Kehrseite der Medaille, die Möglichkeit, sich über alles jederzeit zu informieren oder auch bestimmte Dinge sehr hoch zu spielen, hat ja immer die Gefahr, dass man auch in eine falsche Richtung denkt. Also man muss da, glaube ich, heute sehr wachsam sein. Und ich versuche halt, mich an den guten Dingen festzuhalten, die es ja Gott sei Dank auch noch gibt.
Spannend und vielleicht auch besonders am Stück ist auch, dass die handelnden Personen keine Antagonisten sind. Jeder kämpft für sich, so auch die Wissenschaftlerin. Stefanie Schönfeld, du spielst die Frau Doppeldoktor, Dr. Sophia Maillard. Sie ist Doktorin der Astrophysik und der Molekularbiologie. Wie nah ist dir eigentlich diese Materie? Hast du dich da einarbeiten müssen?
Also ich habe mich vorbereitet mit kleinen YouTube-Videos, mit alles, was ich gefunden habe über Astrophysik. Also ich habe mir wirklich die Sachen aus dem Stück genommen und habe sie recherchiert. Und bin dann natürlich in einen Kosmos eingetaucht, habe mir auch viele Podcasts angehört, also habe WissenschaftlerInnen sprechen hören, die in dieser Welt leben von, es gibt ganz viel Theorien, aber wie es wirklich ist, wissen wir nicht. Die in dieser Spannung agieren, forschen, leben und sich begeistern und leidenschaftlich das ausüben. Und das ist, glaube ich, das, was ich so mitnehme, diese Spannung der Leidenschaft herauszufinden, was hält unsere Welt zusammen und wer sind wir, wo befinden wir uns, was sind unsere Bezugspunkte. Und je mehr ich dann so eingestiegen bin und mich dann zurücklehnte, konnte ich so erfassen auch, was das mit meinem Leben zu tun hat. Ja, weil dann gibt es ja diese andere Spanne, was die Figur betrifft, diese Forschung nach der Unsterblichkeit. Und zum einen versucht sie herauszufinden, was hält die Welt im Innersten zusammen und gleichzeitig dann die Frage, ja, wie machen wir es denn gut? Ja? Und diese Frage, warum forscht man nach Unsterblichkeit? Und dann kam so was ganz Persönliches, dass ich so merkte, ja, diese Sehnsucht nach Unsterblichkeit hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir herausfinden wollen, was ist ein gutes Leben? Und dafür haben wir manchmal das Gefühl, reicht nicht eins.
Sophia Maillard kommt ja erst einmal mit einem ominösen Schlüssel, ganz banal, zu diesem Genfer Schlüsseldienst. Und dahinter entspannt sich dann das Geheimnis um die Suche nach der menschlichen Unsterblichkeit. Wie absurd erschien dir eigentlich diese Entwicklung der Dr. Maillard als Stefanie Schönfeld beim ersten Lesen des Textes? Hat ja schon was Absurdes, oder?
Ich glaube, ich habe so als Schauspielerin sehr schnell dieses Genre verstanden. Psychologische Logik gibt es nicht, sondern die Figuren, die Situation ändert sich und die Figuren handeln dann auch ganz konträr zu dem, was sie vorher gesagt oder getan haben. Und das hat mir erstmal total Lust gemacht. Das macht Spaß. Also ich hatte gleich irgendwie Spaß beim Lesen.
Und während der Proben, denke ich, da entwickelt sich ja dann auch eben dieser Zugang, wie du ihn beschrieben hast. Wie tiefgründig erscheint dir diese Geschichte jetzt?
Da sind wir noch weiterhin auf der Reise. Also ich merke jetzt, wo wir so mal so ein paar Szenen aneinander hängen, denke ich über so einzelne kleine Sätze, die erstmal sehr direkt und lapidar daherkommen, da steckt noch was. Und da merke ich, da will ich noch mal was gucken. So ist es.
Der Zeitpunkt unseres Interviews lag etwa 3 Wochen vor der Premiere. Also nach Theaterkriterien eine kleine Ewigkeit, innerhalb derer sich noch vieles an der Inszenierung entwickelt und verändert. Was ich noch wissen möchte, wie viel Spaß macht dir das als Schauspielerin, so eine groteske Farce auf die Bühne zu bringen? Kann man da mal so richtig auf den Putz hauen oder erfordert dieser Text womöglich auch ganz, ganz viel Disziplin?
Oh, gute Frage. Also vielleicht erfordert er Disziplin, dass man über bestimmte Dinge dann doch nicht hinweghuscht, sondern die Poesie und die Tiefe auslotet. Also es immer mal wieder ausprobiert, wie tief kann es gehen, wie dringlich kann es werden und was kann man noch mal für eine Welt aufmachen, abseits der Komödie und gleichzeitig im nächsten Moment wieder mal auf den Putz zu hauen, ja, dass es nicht zu schwer wird. Ich finde, es gibt noch einen Aspekt, was nicht unbedingt einer Figur zugeordnet ist. Also es gibt bei der Sophia dann einen Text, da beschreibt sie auch, also es geht ja viel um den Kollaps des Universums. Sie beschreibt an einer Stelle den Kollaps unseres Wohnungssystems, dass da schon was zusammenbricht oder sehr nicht in einer Balance ist. Haben wir uns auch lange gefragt, warum wird es dieser Figur gegeben? Ne? So, da sind wir jetzt gerade auf dem Weg. Ich finde, es steckt was drin in dem Stück. Es beschreiben mehrere Figuren, dass die Forschung, es wird immer so gesagt, naja, wir gehen dieser Fortschritt und diese Forschung ist wichtig, das wird uns allen zugutekommen. Und es stellt sich aber heraus, letztendlich nur für die Geld haben. Und das ist so ein Aspekt, den wir versuchen, so ein bisschen auch rauszuarbeiten. Ist den Figuren nicht unbedingt bewusst, aber jeder aus seiner Perspektive hat da einen Blick drauf.
Und dann kommt mir noch eine Frage in den Sinn, die ich an die Dramaturgin des Stücks, Miriam Meuser, richten will. Gefühlt schwebt über allem ja auch die Gedankenwelt des Immanuel Kant, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das scheint nicht zu klappen. Also, dass der Mensch über Rationalität aus der Unmündigkeit dann wirklich rauskommt. Erklärt das Stück die Aufklärung für gescheitert?
Wenn man jetzt mal von der absurd-grotesken Story absieht, die Leon Engler da baut, ist das ja eine kleine Dystopie, wenn man so möchte. Aber Dystopien sind ja in der Kunst eigentlich immer Warnbilder. Also insofern würde ich nicht sagen, dass das Stück die Aufklärung für gescheitert erklärt, aber es zeigt uns, dass wir sehr nah am Scheitern dran sind und dass wir vielleicht mal kurz auf den Pauseknopf drücken sollten, gerade bei der immens rasanten technologischen Entwicklung, die wir gerade quasi erleben. Und uns vielleicht noch mal besinnen sollten, worum es wirklich geht im Leben. Und das Interessante ist, dass auch dafür sozusagen Stellvertreterfiguren in dem Stück sind. Also irgendwann, als Petra sich am Ziel wähnt und denkt, sie hat die Unsterblichkeit jetzt gefunden, da sagt die Privatdetektivin Cassandra, sie findet, der Tod hat eigentlich schon einen Sinn, weil er sie daran erinnert, dass sie das Leben genießen soll. Und das finde ich so schöne kleine Momente in dem Stück, wo Leon Engler mal kurz für uns auf den gedanklichen Pausenknopf drückt.
Schau dir das an. So viel Kraut für eine mickrige Sterbliche. Was machst du jetzt damit? Ich koche eine Suppe.
Bei der Hitze?
Wieso machst du keinen Smoothie? Cassandra, meine liebe Cassandra. Ich kann doch nicht einfach einen grünen Smoothie machen, um Unsterblichkeit zu erlangen. Ich stehe bei der Zubereitung dieses Elixiers in einer alten Tradition. Von der Tabula Smaragdina über die vier Elemente-Lehre des Aristoteles zu Paracelsus' drei Prinzipien hin zum Opus Magnum, dem Stein der Weisen. Das ist der Endpunkt einer jahrtausendelangen Suche nach der geistigen Wahrheit hinter den Dingen.
Ah, dieses Scheißstechen.
Sag mal, das ist was Psychosomatisches, oder?
Kann sein.
Ich hätte ja schwören können, dass du mich fragst, ob du auch was von dem Krautsaft abhaben kannst.
Nein, danke.
Das war kein Angebot. Aber würdest du davon nichts trinken, selbst wenn ich es dir anbieten würde?
Nein.
Wieso nicht?
Ich glaube, der Tod hat seinen Sinn.
Was?
Der Gedanke, sterben zu müssen, erinnert mich, leben zu wollen.
Also, sowas Bescheuertes.
Also, das Stück ist so voll von so sehr, sehr tiefen Gedanken. Der ist sehr klug und verpackt das eben in so ein bisschen verrücktes Setting, was vielleicht auch für junge Menschen ansprechend ist. Also ich hoffe das sehr. Und wenn wir das in der Experimenta machen und dann noch ein bisschen auch die Möglichkeiten der Experimenta nutzen. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, über das Stück danach zu sprechen. Da ist nichts geklärt. Es ist ganz viel offen, es ist ganz viel angerissen, ganz viele Themen von persönlichem Glück, über den Zustand der Welt, Mythologien. Also es ist eine Riesenwanne von ganz vielen Themen, gut verpackt.
In einem Bühnenbild unter der Sternenkuppel der Experimenta, über das wir noch nichts verraten möchten, nur so viel. Auch Musik und Videokunst haben ihren Platz in dieser Inszenierung. Und damit ist von meiner Seite fast alles gesagt, wo die Götter kauern wie Hunde, von Leon Engler. Betrachtungen zu dieser Uraufführung waren das in der 104. Folge des Podcasts Hörbühne. Danke fürs Zuhören. Eine weitere Folge wird es in dieser Spielzeit noch geben. Wir wollen mit dem Leitungsteam noch einmal zurückschauen auf das, was war. Bis dahin, machen Sie's gut. Ihre Katja Schlonski.